Wir wollen jetzt in der letzten Einheit ein Thema durchsprechen, bei dem sich alle Christen irgendwie irgendwann Gedanken machen. Das ist über den Willen Gottes, weil das direkt hiermit reingehört in Evangelisation oder in die Weiterführung, in zielstrebiges Leben und weil es hier unter Christen, ich sage das aus der eigenen Praxis, wohl die größten Schwierigkeiten gibt. Wer hat schon mal so ein bisschen Schwierigkeiten beim Fragen nach dem Willen Gottes empfunden oder gehabt von euch? Ach, ist das schön, dann bin ich nicht allein. Das wird nach dieser Stunde, wenn das recht verstanden wird, was wir durchsprechen, keinen mehr geben, der den Willen Gottes für sein Leben nicht kennt. Weil der Wille Gottes eine so einfache, deutliche, übersichtliche Sache ist vom Wort her. Und ich hoffe, dass für viele von uns dieses ängstliche Raten, dieser geistlich verbrämte Aberglaube in Bezug auf den Willen Gottes aufhört. Dass wir anfangen, den Willen Gottes zu tun und wirklich erkennen, dass auch hier die Freiheit Christi gilt, zu der wir befreit worden sind. Ich habe mich, gerade nachdem ich zum Glauben kam, sehr schwer getan mit diesen Fragen nach dem Willen Gottes. Ich war 15 Jahre alt. Sehr romantisch, wenn es um solche Dinge ging, veranlacht und dachte, oh, das ist schön, ich werde Missionar, gehe nach Afrika, Kanu fahren, Krankenhäuser bauen und oh, das wird schön. Und das passte gut in so meinen Gesamtlebensstil. Ich war verhältnismäßig faul in der Schule und merkte, wie das langsam so alles systematisch zusammenbricht. Lehrer sehen das oft nicht so schnell, wie man das selbst sieht. Und man weiß, allzu lange kann man hier nichts mehr vormachen. Und dann kracht das alles zusammen. Und ich kam in die 10. Klasse und ich wollte nicht gern nochmal sitzen bleiben. Und ich dachte, einmal, da in der 6. Klasse war ich mal so richtig kleben geblieben. Und ich dachte, ist nicht ein schönes Gefühl, das mache ich nicht nochmal mit. Und da ist es besser, ich gehe ab und werde Missionar. Und das war für mich einfach eine gute Sache. Und ich hatte einen Freund gehabt, der war auch gläubig und wir hatten da zusammen drüber gesprochen und haben uns beide entschlossen, nach Afrika zu gehen und er durfte nur noch nicht so schnell abgehen, weil sein Vater noch lebte. Mein Vater lebte zu der Zeit nicht mehr. Meine Mutter ist eine ganz, ganz liebe Frau. Die hat alles so zugelassen. Und mein Freund, der musste wohl noch zur Schule gehen, Abitur machen, aber der wollte dann noch Doktor studieren, denn wenn ich da so Hütten baue, brauchen wir auch einen Arzt. Und ehe ich die Hütten fertig habe, dann ist der mit dem Studium auch fertig. So lange wird es schon dauern bei mir. Und dann bin ich abgegangen von der Schule und die waren alle verhältnismäßig beeindruckt, die Lehrer und die Mitschüler. Ach Mensch, mit jungen Jahren schon so feste Entschlüsse. Und dann kam ich nach England, ich wollte auf die Kurzbibelschule der Fackelträger gehen, weil eine lange Bibelschule, dann bleibt man vielleicht da auch sitzen oder muss viel arbeiten. Bei so einer Kurzbibelschule ist das alles ein bisschen einfacher. Und habe mich da angemeldet und war so ziemlich der Jüngste, der da hinkam. Ich war 2 Wochen da. Und da kam, nachdem ich 2 Wochen da war, der Leiter der Fackelträger, der Meier Thomas, aus Berlin, dahin nach Kekernree, und holte mich in sein Studienzimmer. Und ich dachte, das ist schön, das wird ihn freuen, wenn er mich mal kennenlernen kann. Wenn ich zu ihm komme in seine Schule und da bei ihm lernen will, und vielleicht ist es für ihn auch eine Ermutigung in seinem Dienst. Und da kam ich dann da rein in sein Arbeitszimmer, und er guckte mich so von oben bis unten an, lederbehost, wie ich da so stand, und sagte, was wolltest du hier? Ich sagte, zur Bibelschule gehen und Missionar werden und deshalb komme ich zu euch, um mich bei euch hier anleiten zu lassen, weil ich glaube, das ist eine gute Bibelschule. Und er sagte, ich war gerade in Berlin, habe mit deiner Mutter gesprochen. Ich dachte, ach, das ist ja nett. Fand ich nett, dass er da mit meiner Mutter so gesprochen hat und sich auch darum kümmert. Und er sagte, deine Mutter sagte mir, du wärst sehr faul. Das fand ich nun ja nicht nett. Das fand ich nicht so schön, dass meine Mutter ihm das sagen musste. Aber der machte da keinen Punkt. Der sagte, Gott kann Leute wie dich wohl kaum gebrauchen, es gibt bessere. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn du wieder nach Hause gehst. Und da war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und das hat er auch gemerkt, dass mich das echt betroffen hatte. Und er sagte, was hast du nie gelernt in den letzten 2 Wochen? Was hatte ich schon gelernt? Die haben mich dann in Washing abgestellt. Ich musste dafür die Gäste, 100, 150, 200 Gäste Teller waschen. Na, abwaschen hatte ich gelernt, habe ich zu Hause nie gemacht. Und da meine Mutter abgewaschen hat, dann habe ich immer gesagt, das kann ich nicht mit ansehen, mach die Tür zu. Und bin dann in die Gruppenarbeit gegangen, meiner frommen Beschäftigung nachgegangen. Und Feuer musste ich machen, da die Kamine heizen und unten im Keller den Ofen. Und Ich habe also Feuer gemacht, heizen gelernt und abgewaschen. Das habe ich zu Hause auch nie gemacht, Feuer. Und du sagst dann, ja, wenn du was gelernt hast und weiter lernen willst, dann darfst du hierbleiben für das Jahr. Und während dieses Jahres ist mir ziemlich deutlich geworden, dass ich zurückgehen muss zu der gleichen Schule, aus der ich vorher abgegangen war. Und dass ich da das Abi doch nachmachen musste, denn der Wille Gottes kann ja nicht Flucht vor der Wirklichkeit sein. Das kann nicht möglich sein. Und ich bin dann zurückgegangen in die gleiche, liebe, alte, graue Schule da in Berlin-Reinickendorf. Und wir haben da so eine nette Musiklehrerin, eine untersetzte Dame, sehr fähige Musiklehrerin. Die stand da so in der Tür, als sie mich kommen sah und sagte, na Wattenrebsch, na Watten, da bist du ja schon wieder. Das war wohl nicht mit Missionare. Und da fühlt man sich natürlich gleich herzlich willkommen. Und es war nicht so leicht, sich da zurechtzufinden, wenn man so ein Jahr lang fast wie im Himmel gelebt hat, nur unter Gleichgesinnten in der Bibelschule, und dann kommt man so zurück in die knallharte Realität. Und dann kamen so die Mitschüler auf einen zu in der großen Pause und sagten, hier Rebsch, bist doch fromm, wa? Und Brot für die Welt, da schickst du doch auch was hin, hier habe ich noch ein paar Krümel von meinem Butterbrot, willst du schicken, ja? Und das war gut eigentlich, gesund, sich da durchzubeißen. Und ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe, unter den Mitschülern Respekt zu gewinnen. Dass sie mich respektiert haben, die haben mich sogar zum Klassensprecher gewählt. Und mussten mich in meiner Position akzeptieren. Das war ein Lernprozess, war nicht so leicht, aber das war für mich persönlich äußerst wichtig. Und dann kam natürlich auch das Nachdenken über den Willen Gottes. Ich habe da noch ein paar Mal dolle Fehler gemacht. Womit es immer deutlicher wurde, so kann es doch nicht sein, mit dem Abzählen an Knöpfen, soll ich nicht, mache ich das oder jenes, oder wenn dann ein Blatt vom Baum fällt, soll ich wahrscheinlich nicht, oder wenn, so wie man halt redet, nicht, und überlegt, und sich das versucht zurechtzukamblüsern und nachher dann doch nur tut, was man eigentlich will. Und ich habe festgestellt, wenn man den Willen Gottes tun will, gibt es zunächst einige grundsätzliche Voraussetzungen, die geklärt sein müssen. Und ich werde diese Voraussetzungen jetzt nur ganz kurz ansprechen und dann etwas mehr Zeit mit der praktischen Anwendung verbringen. Zunächst bei diesen geistlichen Voraussetzungen. Bevor ich überhaupt mich ernsthaft um den Willen Gottes bemühe in meinem Leben, eine Feststellung, die ich einfach so davor setze, der Wille Gottes, und nachher wird das geklärt werden, ist zunächst kein bestimmter Ort. Afrika, Stuttgart oder was weiß ich. Der Wille Gottes ist zunächst auch keine bestimmte Aufgabe. Jetzt Mitarbeit an diesem Projekt, Hütten bauen für Krankenhaus, Jugendkreis leiten oder ähnliche Dinge. Der Wille Gottes ist zunächst auch keine spezifische Zeitspanne. Ich rüste mich jetzt zu und lass mich ausbilden, und nach 2-3 Jahren, wenn ich ausgebildet bin, dann tue ich den Willen Gottes. Der Wille Gottes ist zunächst unabhängig von Zeit, Ort und Aufgabe. Er ist zusammengefasst in einer Person, in Jesus Christus. Das werden wir nachher noch ganz praktisch, unangenehm praktisch, uns anschauen. Wollen wir das vielleicht nur voraussetzen, vorausschicken, dass uns das zunächst einmal deutlich wird, dass wir sehen, Wille Gottes ist unabhängig von Zeit, Ort und konkreter Aufgabe. Das ist wichtig, denn es kann einem als Christen passieren, dass man feststellt, man befindet sich zur falschen Zeit am falschen Ort und beteiligt sich an der falschen Aufgabe. Und wenn man hier nicht geistlich wach wird, wird man so enttäuscht, verzweifelt und niedergeschlagen, dass man gar nicht erkennt, ich kann den Willen Gottes zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Aufgabe, sofort, wenn ich Buße getan habe, wieder tun. Ich kann sofort, egal ob ich mich vorher falsch oder nicht falsch entschieden habe, zurückfinden, richtig mitten rein in den Willen Gottes. Lasst mich nur gerade einige Fragen hier stellen, weil wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, es ausführlich zu behandeln, in den Voraussetzungen. Ich nehme ein bisschen mehr Zeit bei der praktischen Anwendung. Frag dich einmal, will ich überhaupt den Willen Gottes? Nicht kann ich, sondern will ich. Im Vaterunser, in Matthäus 6, ordnet der Herr Jesus das hier ein. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, und erst dann dein Wille geschehe. willig, dass sein Name geheiligt werde. Petrus sagt, heiliget Gott den Herrn in euren Herzen. Willig, dass Gott in meinem Leben zu seinem göttlichen Recht kommt. Willig, dass sein Reich gebaut wird. Das heißt, dass es jetzt um seine Karriere, um seinen guten Ruf geht. Dass es jetzt um seine Aufgaben geht, nicht nur meine. Dass es jetzt um seine Maßstäbe geht, nicht mehr um meine Meinung. Will ich das? Ist mir das wirklich ein Anliegen? Wenn nicht, frag nicht nach dem Willen Gottes. Denn dann ist das Fragen letztlich nur frommer Vorwand, um nicht tun zu müssen. Meine Kinder sind da ganz clever drin. Die können fragen, was soll ich denn tun, was soll ich denn tun? Und solange ich nicht sage, tun die, was sie wollen. Wir machen das in Bezug auf Gott. Wir sind teilweise ganz froh, dass uns Gott nicht sagt, was wir zu tun haben. So meinen wir, weil wir dann tun und lassen können, was uns gefällt. Will ich wirklich den Willen Gottes tun? In Johannes 7, in Vers 17, sagt der Herr Jesus, so jemand will des Willen tun. So jemand will den Willen des Vaters und nicht kann. Frag dich nicht, kann ich das? Frag dich, will ich das? Eine Sache, die richtig ist, wird auch immer möglich. Wenn es richtig ist, den Willen Gottes zu tun, unabhängig von deiner Fähigkeit oder Unfähigkeit, wird es möglich sein, weil Gott dich dazu befähigt. Wenn diese Frage geklärt ist, jetzt einfach bei den Voraussetzungen, eine zweite Sache, wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich muss ihn ja irgendwie erkennen. Und hier muss ich euch so ein bisschen hinhalten oder ja frustrieren. Das macht aber nichts. Das könnt ihr vielleicht gerade mit durchstehen, weil es jetzt nicht ganz so praktisch wird. Nachher wird er wieder frustriert, dann wird es zu praktisch. Ich muss den Willen Gottes erkennen. Ich meine das jetzt mehr im Gegensatz zu dem Erbetteln. Gott spielt mit uns nicht Katze und Maus und sagt, versuch doch mal, meinen Willen rauszukriegen. Und wenn du nicht rausgekriegt hast, kriegst du das ausgewischt. Und wir verhalten uns oft so. Ja, ich weiß nicht, was der Herr will. Und wir werden ganz unsicher. Und wir suchen und wir fragen. Nirgends im Neuen Testament wird gesagt, bettelt. Oder sucht herauszufinden. Oder ratet, was des Herrn Wille sei. In Römer 12, Vers 1 und Vers 2. Wir hatten ja schon einige Male diese Stelle genannt. Nachdem ich meinen Leib als lebendiges Opfer gegeben habe, mich verändere durch Erneuerung meiner Gesinnung. Warum das Ganze? Damit ihr prüfen, erkennen, wahrnehmen könnt, welches da sei der gute, wohlgefällige, vollkommene Gotteswille. Einfach zur Kenntnis nehmen. Was mir hier in diesem Zusammenhang wichtig scheint, ist der Unterschied zwischen dem Willen Gottes und der Führung Gottes. Gott hat versprochen zu führen. In Psalm 32, Vers 8, Jesaja 58, Vers 11, da sagt er, ich will dich unterweisen. Das will ich tun. Ich will dich leiten. Ich will dir den Weg zeigen. Der Herr wird dich immer da führen. Vorausgesetzt, dass wir bereit sind, seinen Willen zu tun. Den Willen hat Gott deutlich offenbart in seinem Wort. Im praktischen Teil werden wir das aufgreifen. Ich werde sagen, was der Wille Gottes ist. Gott hat versprochen, mich zu führen und zu leiten, wenn ich seinen Willen tue. Er hat die Verantwortung dafür übernommen, dass ich geführt werde. Das ist nicht meine Verantwortung. Er wird mich zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort, in die richtige Aufgabe hineinführen, wenn ich dort, wo ich jetzt stehe, seinen Willen, den ich erkannt habe, tue. Gott gibt uns hier, wenn es um seinen Willen geht, sogenannte Daueraufträge. Er sagt uns, was wir zu tun haben. Das steht schon fest. Egal, an welcher Aufgabe ich mich beteilige, egal, wo ich mich wann befinde. Und es gilt, diese Daueraufträge zu erkennen und in dem Maße, in dem ich sie erkannt habe, in die Tat umzusetzen. Wir geben unseren Kindern Daueraufträge. Und in dem Maße, in dem sie die Daueraufträge ausführen, können wir ihnen weitere Aufgaben anvertrauen. Die brauchen jetzt nicht ständig angerannt zu kommen, Daddy, was muss ich jetzt machen? Daddy, was soll ich denn jetzt machen? Daddy, was nu und was denn jetzt? Wenn die ständig so fragen würden, dann würde ich die zum Arzt schicken. Weil die sind irgendwie krank. Wenn ich von Ihnen was möchte, was über die Daueraufträge hinausgeht, ist es meine Verantwortung, mich Ihnen so mitzuteilen, dass Sie mich wahrnehmen, dass Sie das verstehen. Wenn Sie Ihre Daueraufträge erfüllt haben, kann ich Ihnen wohl Tipps oder Ratschläge geben, wenn Sie mit mir darüber reden. Aber ich freue mich, wenn Sie runtergehen und sagen, ich spiele im Garten. Die müssen nicht fragen, soll ich jetzt mit der Schaukel spielen oder muss ich mit dem Fahrrad spielen? Muss ich jetzt dies machen oder... Ist mir eigentlich egal, ob Sie dies oder das machen, solange Sie damit keinen Blödsinn machen. Wenn ich zusätzlich etwas möchte, sage ich Ihnen das. Ähnlich hat Gott uns Daueraufträge gegeben und man könnte das Ganze zusammenfassen in einem Satz, wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen, dann darfst du tun, was dir gefällt. Du darfst alles tun, was dir gefällt, wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen. Nicht nur eine Spitzfindigkeit, es ist eine ganz tiefe Wahrheit. Das, was uns so Schwierigkeiten macht, ist, dass wir uns weigern, uns zu entscheiden, den Willen Gottes zu tun. Wir müssen uns entscheiden. Wir wollen diese Entscheidung so gern abgeben an anderen. Das geht nicht. Du musst dich entscheiden, den dir bekannten Willen Gottes zu tun. Anderen kannst du sowieso nicht tun. Das, was du nicht weißt, kannst du nicht tun. Und nicht einmal Gott nimmt dir diese Entscheidung ab. Auch die Brüder können dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Da stehst du allein. Und das geht zurück zu der ersten Frage, will ich überhaupt den Willen Gottes tun? In Matthäus 7, Vers 21 betont es der Herr Jesus und sagt, nicht alle, die Herr sagen, kommen in das Reich Gottes, sondern wer? Die den Willen meines Vaters tun. Nicht einmal die, die nach dem Willen meines Vaters fragen, sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Das gleiche noch einmal im Lukas-Evangelium, Kapitel 6. Lukas 6, Vers 41 oder 46. Kann ich nicht lesen. Könnt ihr nachgucken. 41 oder 46. Da heißt es, was heißet ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Habt ihr es gefunden, welcher Vers ist es? 46. Was heißet ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? In Bezug auf Führung gibt uns Gott klare Hilfen. Er gibt uns grünes Licht, er gibt uns sein Wort, er gibt uns Hinweise, er gibt uns den brüderlichen Rat. Er gibt uns ganz, ganz viele Dinge, die unmissverständlich deutlich machen, wie Gott uns jetzt führen will. Aber egal wie und wohin Gott mich führt, meine Verantwortung ist es, mich zu entscheiden, seinen Willen zu tun, wo immer er mich hinführt. Dem Josua wird es gesagt, in Josua 1, Vers 8, lass das Wort dieses Gesetzes, was wir heute Nachmittag durchsprachen, arbeite mit Fleiß in diesem Wort, lass das Wort dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Warum? Auf das du hältst und tust, in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Wieso? Dann wird es dir gelingen. Wobei, in allem. Es wird dir in allem, was du tust, gelingen, vorausgesetzt, du arbeitest am Wort, betrachtest es Tag und Nacht. Lass mich einige Beispiele geben, die das erläutern sollen, was ich hier meine, die das einfach ein bisschen illustrieren. Dies mit dem Entscheiden und mit dem Erkennen aufgrund des Wortes. Da ist zunächst Josef und Maria, dieses Pärchen aus dem Neuen Testament vor Weihnachten und so allen bekannt. Und der Josef hat ein sehr modernes Problem, das heute aktuell ist. Gerade neulich im Gespräch, jetzt hier hatten wir das mit einem, der Hans und ich, als wir auf der Straße jemanden ansprachen, bevor wir ins Café gingen. Er sagte, Jungfrauengeburt und all sowas, glaube ich nicht. Der Josef auch nicht. Das hat er nicht geglaubt. Als er das hörte, der wusste schon, wie Babys in die Welt kommen, und der wusste schon, der kannte sich aus, der war nicht dumm. Der kannte schon die normalen biologischen Abläufe und Vorgänge. Als er das hörte, dass seine Verlobte ein Kind erwartet und das Kind nicht von ihm ist, dann sagte ich, geh. Weil er ein frommer Mann sei. Und weil er Gott Gottes tun, wusste er schon. Weil Gott es schon in seinem Wort festgelegt hat, wie man sich in solchen Situationen verhält. Verlassen. Man konnte es heimlich oder öffentlich tun. Und Josef, weil er ein frommer, ein lieber Mann war, entschloss sich, das heimlich zu tun, um seine Frau nicht in unnötige, diese Verlobte in unnötige Schande zu bringen. Und erst, nachdem er sich entschieden hatte, den ihm bekannten Willen Gottes zu tun, erst da greift Gott ein und zeigt ihm mehr. Hätte Gott ihm vorher mehr gezeigt, das hätte man ja machen können. Sag hier, Josef, komm, wir schicken ihm auch noch einen Engel und komm her, hör zu, du, da passiert jetzt einiges und du wirst dich ein bisschen wundern, aber das ist notwendig so und man hätte ihm das ja alles erklären können. Aber Gott wollte diesem Mann eine Chance geben, unter Beweis zu stellen, ich entscheide mich, den mir bekannten Willen Gottes zu tun. Und erst als diese Entscheidung gefallen ist, kam göttliche Führung. Vorher nicht. Wir wollen gern göttliche Führung vorher, gibt's nicht. Erst nachdem du dich entschieden hast, den Willen Gottes zu tun. Paulus in der Apostelgeschichte 16 zog hin und her, früh in Galatien, zig Kilometer, und der Geist wehrte ihn, Paulus entschied sich, den Willen Gottes zu tun, geht hin in alle Welt. Der bedurfte keine besonderen Einladung, er ging. Und er ging zickzack. Und nachdem er zickzack gelaufen war und der Geist ihm überall wehrte, hätte man ja sich sparen können, diese ganzen Zickzackstrecken. Nachdem er deutlich unter Beweis gestellt hat, ich will, wo immer ich hinkomme, egal wann und wo es ist, den Willen Gottes tun. Kam göttliche Führung, geh nach Mazedonien. Gott braucht ihm nicht zu sagen, wohin in Mazedonien. Paulus hatte eine neue geheiligte Gesinnung, die konnte er einsetzen, er konnte sich selbstständig entscheiden. Er ging in die Hauptstadt Mazedonien. Kein göttlicher Fingerzeig, da kann man seinen Grips mit einbeziehen und ein bisschen mitdenken. Noch ein drittes Beispiel und dann kommen wir zu dem praktischen Teil. Abraham und Isaak im Alten Testament. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber irgendwie muss Gott diesem Abraham unmissverständlich deutlich gemacht haben, opfere deinen Sohn. Und Abraham war bereit, das zu tun. Aber er hat nicht einen einzigen Schritt auf diesem Weg den Willen Gottes von der Person Gottes getrennt. Der Wille Gottes wurde in der direkten Gemeinschaft mit Gott ausgeführt. Schritt für Schritt aus der Abhängigkeit, den ihm bekannten Willen Gottes auszuführen. Und Gott konnte eingreifen zur rechten Zeit. Wehe, wenn wir den Willen Gottes herauslösen aus der Gemeinschaft mit Gott und sagen, gut, jetzt tue ich das. Und wenn ich es getan habe, komme ich zurück, hole ich mir den nächsten Auftrag. Der Wille Gottes muss immer in der Gemeinschaft mit Gott ausgeführt werden. Was ist es eigentlich? Der Wille Gottes. Wenn diese Voraussetzungen geklärt sind, jetzt der praktische Teil, praktische Anwendung. Worin besteht eigentlich der Wille Gottes? Was ist es? Es gibt vier Stellen im Neuen Testament, die so anfangen oder so aufhören, das ist der Wille Gottes. Es gibt viele Stellen, die indirekt zum Ausdruck bringen, was Gott will. In diesen vier Stellen sind all die anderen Stellen mit einbezogen. Lassen sich ohne Schwierigkeiten da unterbringen. Zwei dieser Stellen betreffen das Handeln Gottes, den Willen Gottes in Bezug auf mein persönliches Leben, was Gott in mir tun will. Und zwei weitere Stellen betreffen den Willen Gottes in Bezug auf das, was Gott durch mich tun will. Und die ersten beiden Stellen finden wir im 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass Gott in euch zu seinem Recht kommt. Dass ihr mehr und mehr Gott ähnlich werdet. Das ist der Wille Gottes, die Gemeinschaft mit Gott. Nicht die Tat für Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Gott will nicht etwas von mir, er will mich. Das ist der Wille Gottes. Eure Heiligung. Zeit mit Gott in der Gemeinschaft mit Gott. Angenommen, Gott würde nicht ein Wörtchen dir mehr zu sagen haben. In Bezug auf Ort, in Bezug auf besonderes Projekt, in Bezug auf bestimmte Zeit. Es würde ausreichen, dich dein Leben lang beschäftigt zu halten, Heiligung zu praktizieren. Gott in dir zu seinem Recht kommen lassen. Heiliget Gott den Herrn in euren Herzen. Und dann gerade ein Kapitel weiter, im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Und vielleicht schlagt ihr die gerade auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. Das sind fantastische Verse in Bezug auf den Willen Gottes. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 16 bis 18. Das fängt so an, seid alle Zeit fröhlich. gibt eine ganze Reihe hier, die im Moment gar nicht den Willen Gottes tun. Seit alle Zeit, der weiß wohl nicht, wovon er spricht, der Paulus. Der sollte mal meine Eltern kennen, der sollte mal meine Nachbarn kennen, der sollte mal meine Situation kennen, der sollte mal meine Probleme kennen. Das ist nicht das Wort des Paulus, das ist das Wort Gottes. Und von Gott hatten wir vorhin gehört, er weiß. Gott sagt zu jeder Situation, ich weiß schon Bescheid. Und weil ich weiß, sage ich, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Denn nur so kann man alle Zeit fröhlich sein. Ich kann ja nicht zu jeder Zeit beten. Ich kann jetzt nicht beten, wenn ich zu euch rede. Ihr könnt nicht beten, wenn ihr zuhört. Das ist ein bisschen schwierig. Betet ohne Unterlass heißt, bezieht alles auf Gott, bezieht Gott in alles mit ein. Rechnet zu jeder Zeit mit Gott. Lasst alles an Gott abprallen, nicht an euch. Gott ist der Bezugspunkt des Lebens, nicht meine Umwelt, nicht meine Mitmenschen, nicht meine Probleme. Jesus ist der Herr. Betet ohne Unterlass. Und seid dankbar in allem. Allen. A-L-L-E-N. Allen Dingen. Warum ist das so wichtig? Das ist der Wille Gottes. In Christus Jesus an euch. Hast du mal nach dem Willen Gottes gefragt? Ist einfach, nicht? Lieber Gott, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, wo ich hingehen soll, wann es soweit ist. Warum nicht mal den Willen Gottes tun zur Abwechslung? Lieber Gott, ich habe keine Ahnung, danke. Lieber Gott, ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber ganz herzlichen Dank. Lieber Gott, es ist alles schiefgelaufen, danke. Lieber Gott, ich habe so viel Mist gebaut, danke. Nicht für den Mist, sondern danke, dass ich wissen darf, du hast mich unabhängig von dem, was ich tue oder nicht, du einfach liebst. Danke, dass ich wissen darf, ich bin in dir geborgen. Danke, dass ich wissen darf, du bist der Herr in jeder Situation und wenn ich noch so viel Mist gebaut habe. Dankbar sein in allen Dingen. Einige von euch haben ein Auto draußen. Angenommen, du hast eine Panne, einen Platten nachher, wenn du rausgehst. Und du möchtest heute Abend noch um 8 oder um 9 zur Versammlung oder Schweinchen dick im Fernsehen sehen oder was weiß ich. Und du hast dich schon richtig drauf gefreut und da kommst du dann zu deinem Auto und siehst, wie es da platte Füße hat. Und man kann sich ärgern, wenn man will. Das wird Gott keinem von uns verbieten. Und man muss nicht, man kann den Willen Gottes tun. Deshalb schenkt uns Gott solche glücklichen Situationen, dass man lernt, den Willen Gottes zu tun. Wenn alles wie geschmiert läuft, wozu dann noch? Selbstverständlich. Gerade hier beweist sich ja, ob Gott fähig ist oder nicht. In den Situationen, wo es Menschen unmöglich ist, Danke zu sagen. Das ist kein Galgenhumor. So nach dem Motto, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist Gottvertrauen, wenn ich sage, Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, wieso und warum, aber ich weiß, du hast mich lieb, du hast einen Plan für mein Leben. Einfach herzlichen Dank. Ich bin gespannt, was daraus wird. Ich bin nach München gefahren, war 100 Kilometer entfernt, sollte in einer Stunde sprechen und auf einmal macht er, war die Windschutzscheibe, nicht ich. Man kann Danke sagen, man kann sich ärgern. Auf keinen Fall kommt man pünktlich dahin. Das ist der Wille Gottes in Christo Jesu an euch. Das will Gott in uns bewirken, dankbar in allen Dingen. In diesem Zusammenhang steht nicht für alle Dinge, das steht im Epheser unter anderem Kontext. In allen Dingen. In jeder Situation, egal was kommt, ich beziehe es auf Gott, ich freue mich, dass Gott unveränderlich treu ist. Und sage Danke. Aber jetzt kommen noch zwei etwas unangenehmere Stellen. Das ist das, was Gott in mir tun will. Und die Frage ist, will ich? Will ich das? Wenn ich das will und anfange zu tun, hat Gott versprochen, mich zu führen. Vielleicht nach Afrika. Vielleicht zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Projekt. Warum? Was soll ich dort tun? Sein Willen. Was ist es? Heiligung und Danksagung. Mir nicht. Die nächste Stelle, oh, ist eine äußerst unangenehme Stelle. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2 und Vers 15. Das fängt gleich schon so an. Herrliches Lutherdeutsch. Gefällt dir, oder? Mir auch. Das ist der Wille Gottes, Verstehen Sie, falls der eine oder andere uns danach gefragt haben sollte. Das ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Leute. Ist das nicht schön? Ich wünschte, da würde stehen, dass ihr mit guten Argumenten die Leute zum Minder macht oder was weiß ich, aber steht nicht da. Dass ihr versucht, bei jedem Argument möglichst gut Recht zu behalten. Da steht mit Wohltun zustopfen. Was zustopfen? Unwissenheit. Wessen Unwissenheit? Unwissenheit der törichten Leute. Solange du törichte Leute kennst, frag nicht nach dem Willen Gottes. Du ihn. Es gibt einen Haufen törichter Leute, guckst du dir an. Sitzen, ganzer Haufen hier. Vorne steht einer vor euch. Mit Wohltun zustopfen, nicht mit Rechthaberei. Eure Eltern sind vielleicht törichte Eltern, so Leute noch aus dem letzten Jahrhundert oder gerade knapp an der Grenze. Furchtbar altmodisch. So ein bisschen zurück in der Zeit. Haben so ganz komische, verklemmte Vorstellungen, die erwarten von dir als jungem Spund, der doch jetzt schon fast erwachsen bist mit 14, 15 oder 16 Jahren, dass du abends um 9 oder um 8 zu Hause sein sollst. Wahnsinn! Alle anderen kommen erst um 11. Können wir nur, und verschroben, und man kann den Eltern das vernünftig darlegen und die bleiben bei ihrem verschrobenen Standpunkt und sagen, du kommst heute Abend um 8 nach Haus. Was für eine herrliche Gelegenheit, den Willen Gottes zu tun. Mit Wohltun zustopfen. Mach das mal. Sag, Mensch, Vater, wenn du willst, ich soll um 8 kommen, wie wär's, wenn ich schon um 6 da bin? Hm? Was meinst du, die Eltern reagieren? Die Mutter sagt, bevor du aus dem Haus gehst, wäsch du ab. Aber Mutter, ich hab keine Zeit und der Bus geht schon gleich und du wäschst ab, bevor du aus dem Haus gehst. Was für eine herrliche Gelegenheit, den Willen Gottes zu tun. Du Mutti, pass auf, ich mache erst den Abwasch, dann die Fenster und soll ich den Fußboden heute auch machen? Was fragen wir eigentlich nach dem Willen Gottes, wenn er da steht? Einige von uns haben ungläubige Eltern und die werden so lange ungläubig bleiben, bis du bereit bist, den Willen Gottes zu tun. Denn die Bibel schenkt uns eine Verheißung, dass dort, wo der Herr mit einem zufrieden ist, er auch die Feinde mit uns zufrieden machen wird. Wenn ihr mit ungläubigen Eltern lebt, versucht es doch bloß mal so für einen Monat, den Willen Gottes zu tun und mit Wohltun all die Unwissenheit zuzustopfen. Kein frommes Wort, es sei denn, ihr werdet gefragt. Nur zustopfen. Hier die Füße hoch, damit die bequem sitzen, Kaffee kochen, Frühstück machen, Mittagessen, abwaschen, Fenster putzen, einkaufen gehen, lieb sein, Blümchen bringen, alles, was dazugehört. Und wahrscheinlich werden die Eltern bald fragen, aber was ist denn mit dir los? Was für eine herrliche Gelegenheit zu erklären, was mit dir los ist. Und die werden bestimmt nichts dagegen haben, dass du weiterhin den Willen Gottes tust. Ganz bestimmt nicht. Nur wir machen das oft ein bisschen anders. Wir sagen, ich muss zur Gruppe. Und die Eltern sagen, wir wollen nicht, dass du da hingehst. Aber ich brauche, ich bin Christ und ihr versteht es nicht. Und natürlich verstehen sie das nicht, weil du nicht den Willen Gottes tust. Gott sagt nicht, ich will, dass ihr alle zu Gruppen lauft. Wehe, wenn ihr oder wenn wir als Kinder, wenn wir bei unseren Eltern wohnen und noch nicht selbstständig sind, meinen, das Gebot Gottes missachten zu können, Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. Und wenn deine Eltern nicht wollen und darauf bestehen, nicht, wenn man mit ihnen reden kann und sagen, ich sehe es nicht gern, aber du darfst gern gehen. Aber wenn sie darauf bestehen und sagen, es kommt auf keinen Fall in Frage und wir darauf bestehen, ich gehe trotzdem und meinen, wir wären dann noch irgendwelche Halbmärtyrer. Das Einzige, was du tust nicht den Willen Gottes. Mit Wohltun zustopfen. Das gibt nur zwei Grenzen, wenn die Eltern sagen, du darfst nicht mehr zu Gott reden und du darfst nicht mehr im Wort lesen. Da haben sie ihre Autorität überzogen. Ich habe eine törichte Frau zu Hause. Wirklich törichtes Mädchen. Das sieht man daran, dass die mich geheiratet hat. Das war töricht. Und ich habe es in dem Weiterführungskurs schon erzählt, es gibt Zeiten, ja, wo man so ein bisschen anderer Meinung ist. Man kann das dann, wenn sich das steigert, entsprechend mit Lautstärke noch unterstreichen. Und plötzlich merkt der eine oder der andere, wir wollen eigentlich nur Recht behalten, aber nicht den Willen Gottes tun. Und meistens ist es meine Frau, die dann anfängt, den Willen Gottes zu tun, und das ist unfair. absolut unfair. Was soll man da noch machen als halbwegs anständiger Ehemann, wenn ich sage, du lass uns doch nicht weiter streiten. Setz dich doch dahin. Komm, ich mach die Füße hoch und ich koche dir eine Tasse Tee oder möchtest du lieber Kaffee? Und sag, was für Kuchen soll ich dir backen? Und sag mal, kann ich irgendwas für dich tun, dir was abnehmen? Dies oder das oder irgendwas? Was soll man da noch machen? Da kann man ja gar nicht mehr auf seiner Meinung beharren. Geht ja gar nicht. Da muss man ja nachgeben. Ist unfair. Mit Wohltun zustopfen, das ist der Wille Gottes. Und solange wir törichte Menschen kennen, frag nicht du. Und wenn wir tun, haben wir die Verheißung, dass Gott führt und leitet. Und noch eine letzte Stelle, und da müssen wir Schluss machen. Im Timotheusbrief, im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Das bezieht sich auf den vorangehenden Vers, Vers 3. Und dort heißt es, Gott will. Das will er jetzt, das ist ein Wille. Und wir fragten doch nach dem Willen. Da waren vorhin eine ganze Reihe Hände oben, sagten ja. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gott will nicht, dass allen Menschen geholfen werde, Punkt. So im Sinne von Sozialhilfe, alles schön und gut, aber das ist zu wenig. Gott will auch nicht, dass wir den Menschen nur Wahrheit sagen, Punkt. So die nackte Wahrheit aller Schappi vorgesetzt, wie er frisst oder stirbt. Gott will, dass wir die Wahrheit so sagen, dass es zur Hilfe wird. Gott will, dass wir den anderen so helfen, dass es zur Erkenntnis der Wahrheit führt. Das ist der Wille Gottes. Solange du und ich, solange wir Menschen kennen, die die Wahrheit in Christus noch nicht gefunden haben, frag mich nach dem Willen Gottes. Tun. Tun zunächst hier, wo du stehst, in deinem Beruf, in deiner Arbeit. Und dann sei innerlich bereit, wenn du dich hier zu Hause bewährt hast, in deinem Beruf, in deiner Arbeit, den Willen Gottes. Und viele von uns, gerade von den Jüngeren, brauchen einen Tritt und keine Erscheinung oder eine Berufung, damit sie endlich erkennen, ich bin gefordert, hauptamtlich mitzuarbeiten. Das ist erschütternd, wenn man sich die Kriegsgräber anschaut, diese ganzen Anlagen mit Hunderten und Tausenden von Gräbern. Und wenn man da die Namen und die Daten liest, alles junge Leute. Zum größten Teil, die meisten, Soldaten, Männer, die in den Krieg gezogen sind, zum Teil vielleicht mit Heldenvorstellungen, zum Teil vielleicht, weil sie die Vorstellung hatten, wir kämpfen für unser Land, und zum Teil wirklich mit echten Motiven und letztlich für eine wahnsinnige Sache. Wo sind die Helden oder Kriegsgräber für die Sache Christi? Wo sind die Leute unter uns, die bereit sind, ihr Leben für Jesus zu lassen? Wie zum Beispiel der Jim Elliot, der zu den Auke-Indianern ging und bereit war zu sterben für seinen Glauben. Und nur weil er als Weizenkorn in den Boden fiel, sein Leben ließ, kam dieser Stamm dort zum Glauben. Weil die Frauen, nachdem die Männer alle getötet worden sind durch die Auka-Indianer, nicht weggingen, sondern da blieben. Und dieser Stamm so überwältigt war von dieser Standhaftigkeit, von dieser Liebe, die haben sich alle bekehrt. 1966 habe ich zwei dieser Auka-Indianer in Berlin kennengelernt. Einer von denen war Mörder von einem dieser Missionare. Der ist jetzt der Stammesevangelist. Bist du bereit, den Willen Gottes zu tun? Zunächst hier. Bist du bereit, dich von Gott einsetzen zu lassen, dich von Gott vergeuden zu lassen? Man hätte damals mit Recht fragen können, was für einen Sinn hat es, dass so ein junger Mann wie der Jim Elliot einfach stirbt. Man hätte das bei Wolfgang Dück fragen können, was für einen Sinn hat es, dass so ein fähiger, gottbegabter junger Evangelist einfach stirbt. Sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Bist du bereit, dich so von Gott vergeuden zu lassen? Wenn ja, informier dich jetzt. Wo kann ich hauptamtlich mitarbeiten, in Übersee, hier zu Hause, in anderen Ländern, egal wie, egal in welcher Form. Aber vorher bewähr dich dort, wo du stehst und tu den Willen Gottes. Danksagung, Heiligung, mit Wohltun zustopfen, anderen helfen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Und Gott hat versprochen, dich zu führen und zu leiten. Ist nicht dein Problem, das ist sein Problem. Dein Problem ist es, dich zu entscheiden und den dir bekannten Willen Gottes hier und heute und jetzt zu tun. Und dann gibt es eine Verheißung im Jakobus. Der wird selig in seiner Tat. Der erlebt seine Erlösung im Tun. Wollen wir dafür beten, dass wir zu Menschen werden, die nicht Herr, Herr sagen, die nicht nur mal so einen Kurs mitgemacht haben und sagen, das war ja ganz nett, warum nicht, sondern die ernsthaft sich selbst in Frage stellen vor Gott. Bin ich bereit, hier und heute seinen Willen zu tun? Der wird sich nicht ändern, der Wille Gottes. Der ist überall der gleiche, ob du jetzt Missionar bist, Pfarrer bist, ob du Lehrer bist, ob du dies oder das bist, überall das Gleiche. Nur in den verschiedenen Bereichen wird man vielleicht mehr Möglichkeiten haben, intensiver das zu tun, was man aus dem Willen Gottes erkannt hat. Wollen wir zusammen beten?